NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. August 2007. Der Beginn der Finanzkrise in Europa.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Es begann harmlos. Eine Top-Meldung war es an diesem Donnerstag nicht, denn die Lokführer streikten wieder einmal. Gott sei Dank, nur kurz.
Kurz nach 10 war alles vorbei.
Und die Schweiz erlebte eine der größten Überschwemmungen ihrer Geschichte.
Aus der ganzen Schweiz Bilder überfluteter Städte und Landschaften.
Erst am Abend in den Börsennachrichten kommt ein Hinweis, der allerdings nur Fachleute hellhörig gemacht haben dürfte.
Die Krise zieht immer weitere Kreise. Jetzt wurde der ansonsten eher beschauliche Geldmarkt getroffen. Dort leihen sich die Banken untereinander Geld. Das funktioniert ganz ohne Sicherheiten. Weil aber im Zeichen der Krise immer mehr Banken Geld zurücklegen und vorhalten, wurde heute das Geld knapp.
Die Europäische Zentralbank pumpte an nur einem Tag sage und schreibe 55 Milliarden Euro in die Finanzmärkte und bis zum Abend beruhigte sich die Lage wieder. Eine trügerische Ruhe, sagt Professor Martin Helmich von der Frankfurt School of Finance and Management.
Das funktioniert ohne Sicherheiten immer nur dann, wenn hier volles Vertrauen in den Märkten ist. Und hier wurde zum ersten Mal dieses Misstrauen in den Märkten sichtbar, dass dieses System Risse bekam.
Der DAX verliert an diesem Donnerstag 1,7% an Wert. Trotzdem ist Anton Mindl, der Vorstandsvorsitzende der Dortmunder Elmos AG, nicht beunruhigt. Das Unternehmen produziert Halbleiter für die Automobilindustrie, hat mehr als 1.100 Beschäftigte und ist an der Börse notiert.
9. August 2007 ist mir in keinster Weise in Erinnerung. Dieser Tag hat bei mir keinerlei Spuren hinterlassen und ich denke bei Elmos auch nicht.
Er sollte es aber noch zu spüren bekommen. In Bankenkreisen war schon in diesen Tagen klar, da wurde eine Krise Woche für Woche bedrohlicher und unbeherrschbarer. In der Rückschau sind sich Fachleute wie Martin Helmich einig. Am 9. August 2007 platzte die viel zitierte Blase.
Und einen Tag später hatten wir ja auch schon das erste Opfer. Das erste Opfer, was in der Finanzkrise auftrat. Und was dann als erstes passiert ist, war, dass die IKB dann erhebliche Schwierigkeiten bekam, ihre außerbilanziellen Investments in Asset-Backed Securities mit Subprime-Bezug zu refinanzieren. Und das war eigentlich eine direkte Konsequenz einen Tag später.
Doch was geschah vor dem 9. August 2007? Was bitteschön sind Asset-Backed Securities mit Subprime-Bezug? Und was hat die bis dahin unscheinbare Düsseldorfer Industriekreditbank IKB damit zu tun? Alles begann in den USA. Sagt man.
Die Erklärung, die Amerikaner haben uns das eingebrockt, ist leider etwas zu einfach.
Gut, wir kommen noch nach Deutschland, aber in den USA fing es an. Nach den Terroranschlägen vom 11. September begann die Zentralbank Fed, die Zinsen künstlich niedrig zu halten. Das nährte den Wunsch der US-Bürger nach den berühmten eigenen vier Wänden.
Das hat natürlich dazu geführt, dass Banken sehr, sehr günstig Hypotheken vergeben haben an Leute, an die man sie vielleicht besser nicht vergeben hätte, die so eine Subprime-Klientel.
Menschen mit geringem Einkommen. Als die Zinsen wieder leicht hochgingen, fielen die ersten Kredite aus. Doch ein paar findige Banker hatten eine Idee. Bildlich muss man sich das ungefähr so vorstellen. Sie legten die faulen Kredite wie alte Schnitzel auf einen großen Berg. Dann stopften sie dieses Gammelfleisch in einen riesigen Fleischwolf und zerkleinerten es bis zur Unendlichkeit. Diese gehackte Fleischmasse stopften sie in eine Pelle und machten daraus eine neue Wurst. Diese wiederum wurde, am besten in Scheiben geschnitten, als ein neues Produkt am Kapitalmarkt verkauft. Hochgiftige Gammelfleisch-Wurstscheibchen.
Der zweite Schritt war die Frage, wer nimmt denn jetzt final diese Risiken? Und so kam dann das US-Problem der Immobilienblase in die deutschen Bankbilanzen. Der originäre Grund, warum es dazu kam, war in der Tat, dass viele Banken eben hier nach Geschäft gesucht haben, weil sie nicht ausreichend originäres Geschäft hatten.
Oder anders ausgedrückt, die Banken in Deutschland saßen auf einem großen Haufen Geld, dem Geld ihrer Kundinnen und Kunden, versteht sich, und wussten nicht, was sie damit anfangen sollten. Etwas mit möglichst hohen Zinsen sollte es sein, aber was nur? Da sahen sie die leckere US-Wurst und schnappten zu.
Das war das Problem der IKB, das war das Problem einiger Landesbanken und es gibt noch weitere Banken in der Liste, die man aufzählen kann.
War es wirklich nur das Problem einiger Banken und ihrer gierigen Manager? Thomas Jorberg glaubt das nicht. Er ist der Vorstandsvorsitzende der größten alternativen Bank in Deutschland, der GLS Gemeinschaftsbank in Bochum. Für ihn steckte der Fehler im System schon damals, 2007. Es geht ihm um den Sinn des Geldes im Wirtschaftssystem.
Wofür ist Wirtschaften eigentlich da? Und Wirtschaften ist da, um die Bedürfnisse der Menschen ganzheitlich zu decken und nicht um Gewinne zu machen. Und das Geld ist das Gestaltungsmittel dafür, aber nicht umgekehrt. Also nicht das Geld ist der Grund, um zu wirtschaften, sondern das ist ein Mittel dafür.
Hier steckt eine Menge investiertes Geld. Wir sind in der Produktion des Dortmunder Halbleiterherstellers Elmos. Sündhaft teure Maschinen prüfen in Hochgeschwindigkeit die Qualität der Chips, bevor sie an die Kunden in der Autoindustrie gehen. Als im Herbst 2008, ein Jahr nach Ausbruch der Finanzkrise, die traditionsreiche US-Investmentbank Lehman Brothers pleite ging, merkte auch Elmos-Chef Anton Mindel eine Veränderung.
Der 14.10.2008, der hat bei mir Spuren hinterlassen. Das war genau der Tag, wo wir zum ersten Mal ganz klar sahen, dass die Prognosen, die wir ursprünglich zu Beginn des Jahres 2008, nämlich 7-9% Wachstum, dass wir die nicht mehr halten würden können. Und das war dem Umstand geschuldet, dass die Märkte, in die wir hineinlieferten, aufgrund eben der Krise, die sich in der Wirtschaft ausbreitete, einfach, wie man sagt, südwärts entwickelten und zusammenbrachen.
Elmos hatte nicht am Geldmarkt spekuliert oder bei einem Produktfehler gemacht. Völlig unschuldig wurden jetzt die Firmen der sogenannten Realwirtschaft von dem Krisenvirus der Finanzbranche angesteckt. Gestandene Unternehmer und Manager sprachen Verwünschungen über die sogenannten Kollegen in den Bankentürmen aus, die ihnen das mit ihren riskanten Deals eingebrockt hatten und dafür auch noch Millionen Boni kassierten. Auch Anton Mindel war nicht amüsiert.
Naja gut, wann immer Sie in eine Krise geraten, von der Sie der Meinung sind, dass Ihnen das unverschuldet zugefügt wird, haben Sie natürlich Unwohlsein im Empfinden.
Jetzt reagierten auch die Politiker. Sie mussten es. Es ging um Psychologie. Die Bundesregierung hatte vor allem ein Ziel, bloß keine depressive Stimmung aufkommen lassen. In diesem Zusammenhang hatten Angela Merkel und ihr Finanzminister Peer Steinbrück am 5. Oktober 2008 einen legendären Auftritt. Hauptthema sind zunächst die Rettungsmaßnahmen für die in Schieflage geratene Bank Hypo Real Estate in München.
Wir sagen, dass diejenigen, die unverantwortliche Geschäfte gemacht haben, zur Verantwortung gezogen werden. Dafür wird die Bundesregierung sorgen. Das sind wir auch den Steuerzahlern in Deutschland schuldig.
Aber Merkel hat noch eine Botschaft und die ist noch wichtiger in diesem Moment.
Und wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
Peer Steinbrück erklärte später in einem Interview, wie es zu dieser überraschenden Botschaft gekommen war.
Sie haben auch über die ARD-Sender Bilder gebracht, ein halbes Jahr vorher, von Schlangen vor einer englischen Bank. Die hieß Northern Rock. Und mir ist sehr bewusst gewesen, dass wenn zum ersten Mal in der Tagesschau ebenfalls lange Schlangen in Deutschland auftauchen würden, dass dies hier in Deutschland eine völlig andere Wirkung hat. Wäre eine massive Verunsicherung gewesen, die auch hysterische Ausmaße hätte gewinnen können.
Nämlich, dass die Deutschen ihre Konten geplündert hätten, um das Geld in Sicherheit zu bringen. Aber wäre die Bundesregierung wirklich in der Lage gewesen, das Barvermögen der Deutschen in Höhe von etwa 4 Billionen Euro zu garantieren? Es war wohl mehr eine politische, weniger eine vermögensrechtliche Garantie. Aber es war in der damaligen Situation wichtig und richtig. Da sind sich Bankchef Jorberg, Manager Mindel und Hochschulprofessor Helmich absolut einig.
Ja, denn es blieb gar nichts anderes übrig, als in der Situation zu stabilisieren und den Dominoeffekt zu vermeiden.
Insofern denke ich, hat die Politik damals eine Sternstunde gehabt und das eigentlich ganz gut unterstützt.
Das sind natürlich Statements, die darf man nur in sehr, sehr wenigen Situationen abgeben. Und dann, wenn man sie abgibt, dann muss man sie auch sehr, sehr glaubhaft abgeben, weil ansonsten verfehlen sie ihre Wirkung.
Der Trick funktionierte. Die Spar- und Girokonten wurden nicht geplündert. Gleichzeitig wurde ein staatlicher Bankenrettungsfonds eingerichtet und eine eigene Behörde geschaffen, die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung. Ausgestattet mit fast einer 500 Millionen Euro, mit der unter anderem die Commerzbank gerettet wurde, die sich ebenfalls verspekuliert hatte. Doch das verhinderte nicht, dass die Realwirtschaft Anfang 2009 einbrach. Das erste Quartal geht in die Geschichte als das schlechteste seit dem Zweiten Weltkrieg ein. Aufträge wurden einfach storniert, erzählt Anton Mindel. Maschinen angehalten, Mitarbeiter zumindest vorübergehend nach Hause geschickt. Das Gespenst von einer drohenden weltweiten Depression, so wie zuletzt in den 1930er Jahren, machte die Runde.
Wir haben das ganze Jahr 2009 Kurzarbeit gehabt. Das ging am Anfang mit 20% los. Dann sind wir auf 50% gestiegen in der Produktion. Am Schluss war praktisch jeder Bereich in Kurzarbeit zwischen 20% und 40%. Und das hielt eigentlich an bis zum Ende des Jahres.
Kurzarbeit war bei Elmos und vielen anderen Firmen als Überbrückungshilfe möglich, weil die Arbeitsverwaltung kurzfristig die Bedingungen für den Bezug vereinfacht hatte. Und es gab weitere Stützprogramme für die Wirtschaft. So wurden zum Beispiel kommunale Konjunkturpakete aufgelegt, mit denen Sportplätze saniert und Kitas gebaut wurden. Und die umstrittene Abwrackprämie wurde erfunden. Besonders von ihr profitierte Elmos in Dortmund. Der Neuwagenkauf in Deutschland wurde angekurbelt und jetzt bestellten die Autofirmen auch wieder Chips und Sensoren von Elmos. Vorstandschef Anton Mindel.
Wir sind von über 170 Millionen auf 126 Millionen runtergepurzelt. Das ist schon eine ordentliche Fallhöhe. Aber wir konnten in 2010 wieder unmittelbar an das Umsatzvolumen vorher anschließen. Und deswegen war das auch ergebnismäßig ein sehr gutes Jahr.
In der Wirtschaft war der Spuk also schnell wieder vorbei. Trotzdem hat die Finanzmarktkrise Spuren hinterlassen, die bis heute zu sehen sind. Zum einen sind es die andauernd niedrigen Zinsen, die von den Zentralbanken absichtlich unten gehalten werden. Zum anderen werden die Banken seitdem schärfer kontrolliert und reguliert, sagt Finanzprofessor Martin Helmich.
Man hat die Anforderungen der Banken für die Menge des haftenden Eigenkapitals für Geschäfte erhöht. Man hat Banken verpflichtet, deutlich mehr liquide Aktiva vorzuhalten. Man hat sehr, sehr viel gemacht im Sinne von Verbraucherschutz. Man hat ganz massiv an den Themen Markttransparenz gearbeitet.
Auch die GLS Bank in Bochum ist davon betroffen, obwohl es hier nie Bonuszahlungen oder sonstige Auswüchse gab. Im Gegenteil, die Vertrauenskrise in die privaten Geschäftsbanken trieb Kunden in Scharen zu der alternativen Bochumer Bank, die einen moralischen Umgang mit dem Geld verspricht. Vorstandschef Thomas Jorberg.
Wir mussten ein höheres Eigenkapital darstellen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das war eine doppelte Herausforderung für uns, das Wachstum und relativ mehr Eigenkapital aufzubringen, aber das haben unsere Mitglieder mitgemacht. Sie haben genügend Eigenkapital zur Verfügung gestellt und tun das auch jetzt.
Die Bank sieht sich gut gewappnet für die Zukunft. Auch Elmos stehe gut da, sagt Vorstandschef Anton Mindel. Der Börsenkurs der Aktie stieg in 10 Jahren von 8 auf 20 Euro. Trotzdem hat der Manager Konsequenzen gezogen. Wenn er jetzt eine größere Menge Geld braucht, nimmt er nicht einen Kredit bei der Bank, sondern holt das Geld direkt am Kapitalmarkt, also eine Anleihe. Gerade erst hat er eine Umschuldung über die Bühne gebracht, die sehr lukrativ für die Firma war.
Sie können sich vorstellen, dass natürlich die 40 Millionen, die wir jetzt im Schuldschein haben, zu dramatisch günstigeren Konditionen uns zur Verfügung gestellt werden, als die, die wir ablösen werden, damit die 35 Millionen. Insofern nutzen wir dieses niedrige Zinsniveau einfach dafür.
Nach 10 Jahren macht sogar die Krisenbank IKB wieder Gewinne. Die Aktienkurse sind weltweit auf Rekordniveau. Gleichzeitig haben die Banken in Europa noch immer 1 Billion Euro an faulen Krediten in ihren Bilanzen. Erst kürzlich mussten mehrere italienische Banken deswegen gerettet werden. Politik und Gesellschaft hätten aus der Krise von 2007 nichts gelernt, kritisiert Bankchef Thomas Jorberg. Im Kern laufe alles weiter wie früher.
Also Geld mit Geld machen ist nach wie vor die Maxime im Finanzmarkt. Vom Grunde hat man nichts geändert.
Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an den Beginn der Finanzkrise in Europa am 9. August 2007. Redaktion Ronald Faisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.